möchte uns einen Text lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen.
Ich möchte heute Morgen mit dem Brief des Paulus an die Epheser weitermachen. Schon einen Augenblick her, wo ich das letzte Mal, über die Philipper, danke, dass du die Augenbrauen gezogen hast, also über die Philipper, die Epheser hatten wir vorher, schon eine Weile her, es war im August, habe ich gesehen, hatte ich das letzte Mal drüber gesprochen. Was haben wir bisher in diesem Brief entdecken können? Einmal, wie wichtig die Gemeinde Jesu ist und dass wir immer wieder dafür danken dürfen. Das liegt ein Geheimnis drin, wenn wir für etwas danken. Das wird uns wichtig und groß. Wenn wir etwas selbstverständlich nehmen, dann danken wir nicht dafür. Dann vermissen wir es auch im ersten Augenblick nicht, wenn wir es nicht haben. Das ist wie das tägliche Brot, gib uns heute. Wenn ich ewig bei ein Aldi gehen kann und kaufe mir ein, was ich will, der weiß nicht mehr, was Mangel ist. Die Generation, die das erlebt hat, dass man in ein Kaufhaus geht und nichts findet, die stirbt ja langsam aus. Und die Generation, die das gewöhnt ist, dass alles da ist, vergisst das Danken. Wir hatten es letzten Sonntag ja hier mit dem Erntedankfest. Auch da fehlen doch vielen Jüngeren die Beziehungen zu. Weil wir uns gar nicht vorstellen können, wie das ist, wenn auf dem Feld nichts gewachsen ist. Das heißt also, Erfahrung prägen uns da. Und wenn wir für eine Gemeinde danken, für die Gemeinde danken, dass sie da ist, dann wird sie uns auch groß und wichtig. Der zweite Punkt, den wir betont haben, war, dass unsere Zukunft Jesus ist und Jesus allein. Das hat etwas mit der Zielausrichtung zu tun, die Paulus auch den Geschwistern in Philippi und uns geben möchte. Auf was konzentriere ich mich? Was ist meine Zukunft? Und Kinder Gottes haben eine Zukunft und das unterscheidet uns von dem Rest der Menschheit. Unsere Zukunft ist Jesus Christus. Und dann haben wir betrachtet, wie wir voll mit Freude vollkommen erfüllt werden können. Und da, wo Freude ist, ist auch der Geist Gottes. Und da ging es um die Einheit, die ganz offensichtlich auch in Philippi in Gefahr stand. Und zur Erfüllung, zur Fülle kommen im Geist Gottes gehört Einheit. Da, wo Streit ist, ist nicht der Geist Gottes. Auch in uns selbst nicht. Wenn wir in uns Streit haben, weil wir vielleicht beide Seiten füttern, die schwarze und die weiße Katze, dann ist da keine Einheit da und da ist auch keine Freude und kein Frieden. Von daher kommt es sehr darauf an, mit was wir uns in unserer Zeit, die uns Gott gibt, beschäftigen. Und das alles können wir ja nur erreichen, wenn Gott uns den Sieg auch den Sieg über unser eigenes Ich gibt. Und darüber hatten wir das letzte Mal gesprochen, wie wir siegreich leben können. Jetzt könnte man meinen, der ganze Philipperbrief ist schon durch. Nein, wir sind immer noch im Kapitel 2. Also wenn wir das mal so ganz intensiv betrachtet, was dort steht, in Kapitel 1 und 2 werden wir all diese Punkte finden. Heute möchte ich im Kapitel 2 weitermachen. Heute soll es mir darum gehen, dass alles, was wir sind und was wir haben, uns in Christus geschenkt worden ist. Auch unsere Zukunft liegt vollständig in Gottes Hand. Unsere Gegenwart liegt vollständig in Gottes Hand. Auch unsere Vergangenheit, wenn wir sie ihm gegeben haben, liegt vollständig in Gottes Hand. Wie viele Kinder Gottes quälen sich mit dem, was sie einmal waren und getan haben. Es gibt eine wunderbare Zäsur in dem Leben eines Kindes Gottes, und das ist, wenn er sein Leben dem Herrn Jesus übergibt und das alles dem Herrn Jesus gibt, was vorher gewesen ist, dann ist er frei. Frei für Neues, und um dieses Neue soll es ja auch gehen, heute Morgen. Für unser Glaubensleben ist wichtig, dass alles von Gott kommt, alles Gute kommt von Gott, er wirkt alles. Denn wenn wir denken, dass wir etwas dazu beitragen können müssen, dann leiten wir sehr, sehr schnell in eine falsche, nutzlose Gedankenwelt ab, die zum Schluss die Selbstverwirklichung und die Selbsterrettung beinhaltet. Und das wäre eine glatte Zielverfehlung, wenn wir gerade sagen, Jesus ist unsere Zukunft. Ich lese einen Text, und eigentlich wollte ich für heute Morgen viel, viel mehr betrachten und bin aber an zwei Versen hängen geblieben, an 12 und 13. Diese Verse widersprechen sich scheinbar, und ich möchte mich heute Morgen bemühen, das aufzulösen. Nicht aus Besserwisserei, sondern um Hilfestellung zu geben. Und wie ihr mich kennt, ich möchte euch anregen, mit oder nachzudenken über das, was da steht. Also, Philipper 2, 12. Daher, meine Geliebten, die ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Klare Ansage. Seh zu, dass du schaffst, dass du machst. Bewirken, übersetzt die Elberfelder, schaffen, übersetzt Luther. Also, mach hin. Wie? Unser Heil mit Furcht und Zittern zu bewirken? Paulus, meinst du das ehrlich? Und wie passt es dann mit dem Vers 13? Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Widerspricht sich das nicht? Auf der einen Seite werden wir aufgefordert, zu tun, zu schaffen, zu bewirken. Und zwar das Heil. Man kann auch übersetzen Rettung mit Furcht und Zittern. Und auf der anderen Seite wirkt Gott alles, sowohl das Wollen auch als das Vollbringen. Daher, meine Geliebten, was für eine wunderbare Anrede. Paulus kommt jetzt so ein bisschen ins Eingemachte, er setzt eigentlich auf Vers 5 wieder auf. Wer eine Bibel hat, kann ja mal nachgucken. Also Vers 5 ist eine Aussage, dann ist eine Begründung und jetzt geht es hier weiter. Daher, meine Geliebten. Es ist ein sehr liebevoller Ton, den der Paulus hier anschlägt. Sicherlich ist hier die Erinnerung an den ersten Besuch des Apostel Paulus und seines Mitarbeiters Silvanus gedacht, als er durch Gottes Gnade Menschen in Philippi zum lebendigen Glauben führen durfte. Können wir in Apostelgeschichte 16, 19 bis 40 lesen. Sie waren seiner Botschaft vom lebendigen Gott und seinen Anweisungen, wie gründe ich eine Gemeinde, rasch und bereitwillig nachgekommen, als er bei ihnen war. Jetzt wissen wir, dass der Paulus, zumindest nach Aussagen der Korinther, kein großer Redner war, sondern viel stärker auf den Inhalt geachtet hat. Das war aber den Philippern, und das ist sehr erstaunlich, auch sie sind Griechen, egal. Ihnen ging es um den Inhalt. Und dem waren sie gehorsam gewesen. Und jetzt erinnert er, Apostel sie daran, fordert sie quasi auf, den gleichen Gehorsam zu haben, den sie in seiner Anwesenheit hatten und den sie ja auch sich bemühen, zumindest einige bemühen, in einem neuen Lebenswandel zu leben. Und er sagt ihnen letzten Endes, seine Abwesenheit darf nicht dazu führen, dass sie müde werden. Es hat mich so ein bisschen erinnert an die Familie, die einen Vater hat, liebevoll, aber streng. Und kaum ist der außer Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Kennen wir ja so ein bisschen. Und auch hier geht es dem Paulus darum, kommt, ich habe euch gezeigt, wie Glaubenleben aussieht. Jetzt lebt auch danach, es ist zu eurem Besten. Wenn wir nun unseren Vers 12 betrachten und nur diesen Vers 12 isoliert betrachten, dann könnten wir sehr schnell zu falschen Schlüssen kommen. Dort steht, bewirkt oder schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Wie viel Unheil, und ich habe das selbst auch schon gehört, haben schon diese Worte im Zusammenhang, aus dem Zusammenhang gerissen, angerichtet. Wie viele seelsorgerliche Nöte sind entstanden, weil einer dieses Wort schaffen, bewirken, gelesen hat, ohne auf den Zusammenhang zu achten. Wie viele haben dieses Wort dazu benutzt, die Werkgerechtigkeit als biblisch zu predigen? Und darüber möchte ich heute im Schwerpunkt sprechen. Nicht als Besserwisser, ich habe es schon mal gesagt, sondern um Hilfestellung für ein besseres Verständnis zu geben. Denn wenn ich mich diesem Text nähere, ist er ja schon nicht einfach. Und wir dürfen das auch aushalten, wenn es komplizierte Bibeltexte gibt. Wir müssen die nicht wegdiskutieren oder drüber lesen, sondern wir dürfen und müssen uns auch damit auseinandersetzen, damit wir einen festen Stand haben. Ist es nicht doch so, dass die Werkgerechtigkeit doch biblisch ist? Zumindest an dieser Stelle, wenn ich das ganz isoliert betrachte. Zuallererst und als Grundlage, wir können niemals einen einzelnen Vers herausnehmen, ihn als alleinige Wahrheit nehmen und alles andere drumherum vergessen. Fürs persönliche Bibelstudium einen Rat. Wenn man an so eine Stelle kommt, nicht aufgeben, sondern nochmal zurückgehen und das lesen, was vorher steht und das, was hinterher steht. Ganz oft kommt die Auflösung dann schon daher. Manchmal ist es so, dass uns der Text dann immer noch Schwierigkeiten macht. Dann lasst uns darüber nachdenken, was wissen wir aus der Botschaft der Bibel insgesamt? Wie passt es insgesamt rein? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn eine Stelle einer anderen widerspricht, dann ist meine Auslegung nicht ganz richtig, dann stimmt irgendwo was nicht, dann habe ich was falsch verstanden. Und wenn das nicht weiterhilft, kann ich es voller Vertrauen dem Herrn Jesus sagen, liegen lassen und weiterlesen, ganz bestimmt, und wenn es Jahre dauert, kriege ich irgendwann die Auflösung. Ganz bestimmt. Spätestens an dem Tag, wenn wir beim Herrn Jesus sein werden, denn da sagt er, ihr werdet bei mir sein alle Zeit und ihr werdet mich nicht mehr fragen. Es gibt mehrere Ecken in der Schrift, wo ich sage, Herr Jesus, das kapiere ich nicht, aber du hast gesagt, ich werde es einmal verstehen und dann kann ich das liegen lassen und muss nicht Not leiden in meinem Glaubensleben, sondern gehe einfach weiter. Also, zuallererst Vers 12 kann nicht ohne Vers 13 gelesen werden. Sonst muss ja ein völlig verzerrtes Bild entstehen, nachdem die Werkgerechtigkeit der Weg zum Heil in Christus ist. Dies widerspricht aber völlig der Botschaft des Neuen Testaments. Ihr merkt, genauso wie es euch eben erklärt hat, habe ich es auch gemacht. Wenn es an unserem Schaffen bzw. Wirken und an unserem Tun liegt, ob wir gerettet sind vor dem Zorn Gottes oder nicht, dann ist Christus umsonst gestorben. Dann hätte er niemals ans Kreuz gehen müssen. Denn dann wäre das der Weg zur Rettung, zum Heil. Mir ist es so ganz wichtig, bin da auch in guter Tradition mit Luther. Ihr kennt die vier Soli und der gute Luther hat schwer leiden müssen, allein Christus, allein der Glaube, weil zu seiner Zeit die Werkgerechtigkeit so groß gehoben wurde. Die hatten ja auch in Rom einen Petersdom zu bauen. Da musste man natürlich für sein Heil sorgen, sonst hätten sie das Gebäude nicht fertig gekriegt. Also das war ja letzten Endes die Auseinandersetzung, die zur Reformation geführt hat. Nochmal, wenn es an unserem Schaffen oder Wirken, an unserem Tun liegt, ob wir gerettet sind vor dem Zorn Gottes oder nicht, dann ist Christus umsonst gestorben und dann können wir uns irgendwie anders nennen, nur nicht Christen. Wir merken, hier liegt in diesem Text eine Spannung drin und ich möchte sie auch besonders dann auch deutlich machen. Erinnern wir uns an die Predigt im August. Da haben wir über Philipper 2, 5 bis 11, dem siegreichen Leben gesprochen. Dort steht in Vers 5, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Wenn wir also um die Gesinnung Christi sprechen, die in uns sein soll, ist damit der Gehorsam gegenüber Gott gemeint. Das führt Paulus in den folgenden Versen dann aus. Nur durch diesen Gehorsam Gott gegenüber können wir siegreich leben, so hatten wir es festgestellt. Und daran knüpft der Vers 12 jetzt an. Paulus ruft die Gemeinde in Philippi zum Gehorsam auf. Dabei geht es nicht um etwas Neues. Die Gemeinde hatte sich dem Wort Gottes gegenüber ja gehorsam gezeigt, als Paulus bei ihnen war. Und nun ermahnt Paulus also die Philipper, auch im Blick auf die Lösung ihrer internen Auseinandersetzung, sich als gehorsam dem Wort Gottes gegenüber zu zeigen, auch wenn er nicht als Schiedsrichter da war. Die Gemeinde sollte sich gerade in ihrer Meinungsverschiedenheit dem Sinn Christi zu eigen machen. Setzten sie ihre eigenen Interessen über die Interessen der Gemeinde und das bedeutet, auch wenn es nicht jeder gerne hört, über die Interessen Christi, dann haben sie den Heilsweg verlassen und befinden sich nicht mehr in der Nachfolge Christi. Die Aufforderung, ihr eigenes Heil zu schaffen, hat also dieselbe Bedeutung wie die Aufforderung, Gott gehorsam zu sein. Weil es hier in einem Textzusammenhang steht. Der Gehorsam soll ja nicht Paulus zuliebe, sondern aufgrund des Willen Gottes geschehen. Gottes Geist wirkt in seinen Kindern aber so, dass wir auf sein Wort hören und gehorsam das tun bzw. lassen, was seinem Willen entspricht. Über diesen Text, liebe Geschwister, kann jeder von uns sehr, sehr persönlich nachdenken. Genau über das, was ich eben gesagt habe. Bewirkt der Geist Gottes wirklich so, dass wir auf sein Wort hören und gehorsam das tun bzw. lassen, was seinem Willen entspricht? Und erzählt mir nicht, wir wüssten es nicht. Wer ein Kind Gottes ist, wer den Heiligen Geist hat, der weiß ganz genau, was er tut. Ob es gut oder falsch ist. Ob er gerade keinen Bock hat, ob es ihm zu mühsam ist oder ob er da dem Willen Gottes sich unterordnet. Und es gibt Situationen, die sind wirklich schwer, das zu tun, was Gott sagt. Da geht es um manchmal viel. Von daher wäre es gut, wäre schön, wenn wir darüber also nachdenken. Das Heil wird also keineswegs verdient. Dieser Gedanke ist nirgendwo in diesen Versen zu finden. Aber ebenso wenig wie das Heil verdient wird, wird es außerhalb der Nachfolge und des Gehorsams erreicht. Wir merken was. Heil in Jesus Christus ist geschenkt, muss aber Auswirkungen und Folgen haben. Erst das Heil und dann die Folge. Ich kann es auch andersrum drehen und sagen, lasst uns in dem Heil, das wir empfangen haben, leben. Wirken, bewirken, schaffen, komme ich nochmal drauf. Es steht also in engen Beziehungen der Gehorsam und das Heil zueinander. Wo kein Gehorsam ist, ist Gnade notwendig. Aber wo Gnade angenommen wird, muss Gehorsam die Folge sein. Sonst ist die Annahme der Gnade nicht echt und der Glaube geheuchelt. Verstanden? Was ich ausdrücken will, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, drücke ich mich da aus. Ich möchte es so einfach machen, wie es geht. Von daher nochmal. Wo kein Gehorsam ist, ist die Gnade notwendig. Deswegen hat Gott seinen Sohn geschickt, hier auf diese Erde. Aber wo Gnade angenommen wird, und das haben wir doch alle, die wir Jesus Christus in unserem Herzen aufgenommen haben, muss Gehorsam die Folge sein. Der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgt. Es geht also um Nachfolge, um Gehorsam. Wenn die Annahme der Gnade nur geheuchelt ist, dann gibt es auch kein Gehorsam. Kennt ihr Menschen, die sagen, ich will zwar gerettet sein, aber machen, was ich will? Da fehlt der Glaube und ohne Glaube sind wir nicht gerettet. Denn der Glaube beinhaltet ja genau das. Ich glaube, dass es Gott gut mit mir meint und ich glaube, dass er einen guten Weg mit mir hat. Auch wenn ich krank bin, auch wenn es mir ganz schlecht geht, auch wenn ich viele liebe Menschen verloren habe, auch wenn ich Schwierigkeiten auf dem Arbeitsplatz habe, auch wenn ich Not und über habe. Ich halte an meinem Gott fest, weil ich ihm glaube, dass er gute Wege mit mir hat, weil er mein Heil ist und darum auch mein Heiland. Johannes 1, Vers 12 sagt der Herr Jesus, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Beißt die Maus keinen Faden ab. Und zwar in jeder Lebenssituation. In jeder Lebenssituation. Gehorsam ist also die Annahme der Botschaft von der Liebe und der Gnade Gottes zu allen Menschen. Wir können auch sagen, dass Gehorsam die Antwort auf die Verkündigung der frohen Botschaft ist. Es ist schon seltsam, wie sehr wir uns innerlich gegen den Begriff Gehorsam wehren. Aber ohne Gehorsam, ohne Unterordnung gibt es keine Gemeinde, gibt es kein Glaubensleben, gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. Unsere moderne Ideale wie Freiheit und Selbstentfaltung finden bei dem Wort Gehorsam keinen Platz. Gehorsam ist in der Sprache der Bibel, setzt aber menschliche Freiheit voraus. Gott hat keine Sklaven sich berufen, sondern Kinder. Gehorsam ist die freiwillige Antwort des Menschen auf das Wort und den Willen Gottes. Freiwillig, hat dich irgendeiner gezwungen zu sagen, ja Herr Jesus, hier bin ich nämlich ganz, oder war das freiwillig? Ist unsere Bekehrung nicht in der Form, dass er uns Erkenntnis schenkt, zeigt, dass er lebt und dann auf eine Antwort wartet? Es geht hier um eine Beziehung in zwei Richtungen, Gott-Mensch und dann Mensch-Gott. Von daher wird auch deutlich, was Gehorsam in unserem Vers zu tun hat. Heil als Rettung vor dem Verderben ist nicht ohne die Verbindung zu Gott denkbar. Kam das Verderben und der Tod als Ergebnis der Trennung von Gott, so ist Rettung, das Heil, nur als Ergebnis der Wiederherstellung der Verbindung zu Gott zu verstehen. Das ist Heil. Irgendetwas ist heil geworden. Sie experimentieren ja im Moment mit Gelähmten. Da versuchen sie Zellen in den Rückenmark einzusetzen, dass Gelähmte wieder laufen können. Das klappt noch nicht so, aber sie haben große Hoffnung, dass es irgendwann mal klappt, kam jetzt die Woche über in den Medien. Seht ihr, und so ist der Mensch auch das Kreuz durchgebrochen, nachdem er mit Gott keine Verbindung mehr hatte. Und der Herr Jesus macht das Heile. Heil werden, Heiland. Die Verbindung zwischen Mensch und Gott und Mensch ist aber gekennzeichnet von der Wechselwirkung zwischen Wort Gottes und der Antwort des Menschen. Diese Antwort muss Eingang in unser ganzes Leben finden. Gehorsam ist ein auf den Ruf Gottes hören, mit all dem, was wir tun. Dies hat also nichts mehr mit der Selbstbehauptung zu tun, sondern bedeutet ein Leben in der Hingabe und in der Nachfolge. Das gerade ist aber der neue Wandel im Geist. Wir brauchen uns gar nicht da so großartig theologisch rummachen. Der neue Wandel im Geist, das neue Leben, ist genau das, dass wir jetzt einen Herrn und Heiland haben, dem wir nachfolgen und nicht mehr uns selbst. Das Leben mit und für Gott, das ist das neue Leben. Der Zeitgeist unserer Tage kann nichts mehr mit dem Gedanken des Gehorsams anfangen, weil ihm die Beziehung zwischen Gott und Mensch fehlt und fremd ist. Da, wo eine Gesellschaft nicht an Gott glaubt, kann sie mit Gehorsam auch nichts anfangen, weil dann ist Anarchie. Deswegen hat ja das Dritte Reich versucht, neue Götter zu schaffen, um Gehorsam zu erzeugen. Und jede Diktatur unserer Zeit versucht genau das. Kommen wir nun zu dem Wort schaffen oder bewirken. Das Wort schaffen kann sowohl die schöpferische Tätigkeit des Schaffens aus dem Nichts sein, als auch die Durchführung einer Tätigkeit bedeuten. Den schwäbischen Spruch schaffe, schaffe, Häusle baue kennen wir alle. Da wird ja nichts aus dem Nichts geschaffen, sondern da wird unter Umständen Stein auf Stein gesetzt, um mit dem Vorhandenen zu arbeiten. Nirgendwo in unserem Abschnitt geht es jetzt um eine Urhebertätigkeit. Unser Text geht es nicht um das Bewirken des Heils, sondern um die Konsequenz aus dem erhaltenen Heil, also der Frage, was mache ich nun mit diesem Geschenk? Jesus weiß sehr wohl, dass wir als eine Form der Versuchung streckenweise den Glauben und das Glaubensleben als eigene Leistung empfinden. Und deswegen finden wir auch den Text so und deswegen ist gut, dass wir uns darüber Gedanken machen. Glaube und Glaubensleben als eigene Leistung empfinden, bedeutet aber auch sehr, sehr schnell einen ungeheuren Druck zu haben. Mache ich das auch richtig oder mache ich das nicht falsch? Ist das okay? Fehlt da noch was? Und genau das raubt uns ja dann auch die Freude am Glaubensleben. Die sogenannte Leichtigkeit, die Freiheit. Wenn ich frei bin, kann ich aufatmen, wenn die Bronchien nicht belegt sind. Das ist Freiheit. Und die Schrift sagt uns doch, wir sind frei. Also, und genau dieser Druck ist das Ziel des Feindes. Wer nur noch aus Pflichterfüllung nicht mehr voller Freude dem Herrn und Heiland folgt, der wird sehr, sehr schnell müde, unzufrieden und ermattet. Und da gibt es je nach Mensch unterschiedliche Antworten drauf. Die ich kenne, ist, das ist mir alles zu schwer, dann lassen wir es mal. Kann es halt nicht. Wir merken, andere gehen woanders suchen, ob sie was Besseres finden und. Wir merken, wie gefährlich es ist, wenn wir Glauben und Gehorsam als Leistungsempfinden. Gott teilt uns aber auch hier an dieser Stelle mit, dass er derjenige ist, der auch in dieser Versuchung uns beisteht und uns die Kraft zum Glauben gibt. Die Gemeinde in Philippi wurde also durch Paulus aufgefordert, die von Gott gegebene Zusagen in ihrem Leben zur Entfaltung kommen zu lassen. Auch uns ist diese Aufforderung, dass sein Heil in unserem Leben und in unserem Verhalten, besonders aber im Miteinander der Gemeinde, die ja sein Leib ist, dienlich. Das soll uns zur Entfaltung kommen. Seht ihr, Gemeinde hat mehrere Gefahren. In der heutigen Zeit hier in unserem Land gibt es die äußere Gefahr für eine Gemeinde, die es zum Beispiel eine Gemeinde in Diktatur nicht hat. Und das ist das Überangebot an Alternativen. Russland der 80er Jahre, 70er Jahre, wenn du da dein Leben Jesus übergeben hast, da wussten alle, dass dein Leben Jesus übergeben hattest, da kamst du nicht mehr raus. Die haben alle schon gewusst, du bist ein Christ und damit hattest du ein Stigma drauf und damit hattest du die Nachteile, das wusstest du schon, wenn du dein Leben Jesus übergibst. Da war nur die Möglichkeit, sich auf den Platz zu stellen und Gott abzuschwören und Gott zu leugnen und zu sagen, es gibt keinen Gott, die Möglichkeit, aus diesem Stigma rauszukommen. Das ist hier anders. Und wenn es dir nicht passt, gehst halt woanders hin und suchst die Fehler bei denen, die du verlassen hast, ist eine Variante. Eine andere Variante ist, es interessiert ja eh keinen, was ich mache. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Und. Wir haben das Evangelium oder zugelassen, dass das Evangelium so aufgeweicht ist, dass wir heute mit Staunen feststellen, wie tausende junger Menschen ihr Leben wegschmeißen in Syrien für eine Idee, die aus lauter Zucht und Ordnung und Versklaverei der Gedanken beinhaltet. Die sogenannten Salafisten sind so streng reglementiert in ihrem eigenen Leben, da wird keiner von uns einfallen zu sagen, das ist biblisch. Wenn du dich aber mal mit einem von denen unterhältst, der sagt dir, wie laufen denn deine Frauen rum, wie Huren? Ist ja gar kein Unterschied zu denen, die keine Christen sind. Habt ihr so ein Gespräch schon mal gehabt? Ist nicht sehr schön, oder? Also, sie machen es an Äußerlichkeiten fest. Ich will nicht sagen, dass wir es an Äußerlichkeiten festmachen sollen, ganz bestimmt nicht. Aber wir müssen unser Glaubensleben an Innerlichkeiten festmachen lassen. Und eins dieser Innerlichkeiten ist der Umgang mit Glaubensgeschwistern. Das Miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Ist es von der Gesinnung Christi geprägt, dieser Umgang, oder aber auch nicht? Das ist die zweite Gefahr. Die hat übrigens in Russland auch funktioniert. Was das äußere Druck nicht ausgehalten, kaputt kriegen konnte, nämlich die Gemeinde, waren Wortglaubereien innerhalb der Gemeinde. Die hat die Gemeinde gesprengt. Gehen wir mal bei den Baptisten. Da gab es die registrierten und die nicht registrierten Baptisten. Die einzige Unterschied, die einzige Frage, die sie hatten, darf ich meine Kinder vor dem Lebensalter 17 taufen oder nicht? Und die zweite Frage war, muss ich mich anmelden bei der Behörde und sagen, ich bin Christ, ja oder nein? Das waren die zwei Fragen. Darüber sind die Gemeinden auseinandergegangen. Man kann sich über alles Mögliche streiten. Und so ist das bis in heutige Tage. Ich sehe unsere Gefahr hier in unserem Land, wo der äußere Druck nicht da ist und wir auch einander nicht so äußerlich brauchen, weil wir sind ja alle gut versichert. Der innere Kampf, die innere Einheit zu halten, ist das viel Größere und Schwierigere. Zumindest in unserer Zeit. Und ich glaube auch bei denen in Philippi. Wenn wir den ganzen Brief durchlesen, kommen wir am Ende, nennt der Paulus zwei Frauen, die mit ihm zusammen für das Evangelium gekämpft und gelitten haben. Die haben Krach miteinander gehabt. Und das hat sich ganz offensichtlich in der ganzen Gemeinde verstreut. Da gab es Parteien. Und Paulus fordert dann die Brüder auf, den zwei Schwestern, die ihm so ans Herz gewachsen sind, zu helfen, dass sie sich nicht streiten. Ganz offensichtlich gab es keinen in der Gemeinde in Philippi, der die Autorität hatte, die zwei Schwestern zu sich zu rufen und zu sagen, so geht's nicht. Sondern hintenrum. Wie viel hat das unsere Gemeinden schon zerstört? Also unser Zeugnis auch in der Welt nach draußen ist doch heute nur noch, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir miteinander um? Viele, viele im muslimischen Lager geben ihr ganzes Leben hin, und damit meine ich das leibliche Leben, für eine fixe Idee, und das ist die Weltherrschaft. Geben wir unser Leben dem Herrn Jesus, der uns gerettet hat? Und eine wunderbare Zukunft gegeben hat. Das, was da passiert, da können wir uns nicht freuen. Ich denke auch nicht, dass sich irgendeiner freut. Aber zum Nachdenken sollte uns das schon anregen. Wo wir doch gewiss sind, wir haben einen Herrn und Heiland, für dessen, ja, für ihn zu leben und zu sterben lohnt sich. Nicht mit Gewalt. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und genau das tun ja diese Menschen auch. Überall, wo sie hinkommen, werden als ersten Christen umgebracht. Und wenn es bei den Erwachsenen nicht funktioniert, dann sind es die kleinen Kinder, die sie umbringen. Sag Jesus ab, sonst erschießen wir dich, sagen sie Vierjährigen. Und wenn das kleine Mädchen oder der kleine Bub sagt nein, bang, tot ist er. So passiert im Nordirak vor ein paar Tagen. Liegen wir daheim auf den Knien und beten für diese Menschen? Wo kommt unsere Liebe zum Ausdruck? Gerade die Aufforderung in Furcht und Zittern ist es, womit wir uns in unserem Text schwer tun. Es scheint uns nicht richtig, unsere Beziehung zu Gott und unser Glaubensleben von der Furcht dominieren zu lassen. Und wir denken ja zu Recht an Stellen wie Römer 8 oder 1. Johannes 4, wo uns die Überwindung der Furcht in Jesus Christus zugesprochen ist. Auch in Philipper 1, Vers 14 war ja schon die Rede von der Überwindung der Furcht. Und es stimmt auch, Angst vor Gott brauchen wir als Kinder Gottes wirklich nicht zu haben. Wir dürfen uns geliebt und geborgen in Gottes Hand wissen. Und dennoch steht hier etwas von Furcht und Zittern. Und wie passt das denn dann zusammen? Wenn ich sage, die Schrift widerspricht sich nicht, dann muss es hier einen anderen Gedanken geben, der dahinter steckt. Und hier fängt das Denken an, ich möchte euch einen Gedankenansatz geben. Aber prüft jeder selbst, sonst habt ihr irgendwas übernommen, hilft euch nicht, sondern prüfen, selbst lesen hilft. Die Bibel berichtet in vielfältiger Weise davon, dass die Begegnung mit Gott, seine Heiligkeit und Mächtigkeit den Menschen in einen Zustand der Furcht und des Zitterns versetzt, wenn er ihm begegnet. Wie viel lesen wir davon, dass der Mensch, ob das Abraham war, ob das Johannes war, auf sein Angesicht fällt und vor lauter Furcht und Zittern fast stirbt. Hier merken wir etwas von der Heiligkeit und der Größe und der Reinheit Gottes. Wie viele haben gesagt, wehe, ich vergehe. Der Wunsch des Moses, Gott zu sehen, sagt Gott ihm, wenn du mich siehst, musst du sterben. Und er darf ihm nur hinterher schauen. Schon im Kindergottesdienst war es eine meiner Lieblingsgeschichten, dass Gott nicht im Sturm, sondern im Säusel des Windes zu finden war. Und ich glaube, dass Paulus hier genau an dieser Stelle von dieser Furcht und von diesem Zittern spricht. Er sagt also, wir sollen auf dem Weg, unser Heil zu leben, dem lebendigen Gott begegnen. Das ist für mich ein sehr, sehr, sehr schöner, ein wunderbarer Gedanke. Denn der bewirkt alles. Bist du Gott schon einmal begegnet? Sag nicht nein, ich sag dir genau wann. Als du zum Glauben kamst. Das geht gar nicht anders. Wie dir bewusst wurde, Jesus lebt und so ist er und ich bin ganz anders. Und ich brauche ihn, sonst kann ich keine Verbindung mit Gott haben. Kein schöner Gedanke, oder? Ich habe es hier schon mehr bezeugt, kannst es ja mal so machen, wenn du so ein Wilder bist wie ich. Bet doch mal und sag, Herr, sag mir doch mal, was alles noch falsch ist in meinem Leben. Mal sehen, ob du eine halbe Stunde aushältst, wenn die Liste kommt. Oder ob du irgendwann sagst, Herr, hilf, ich vergehe. So genau habe ich es gar nicht wissen wollen. Ich habe ja gedacht, ich bin gut und bin schlecht. Wirkung des Geistes Gottes. Wir stellen uns die Wirkung des Geistes Gottes immer so vor, als wären wir wie Hai. Das kann auch mal sein. Aber nicht, wenn wir auf uns schauen dabei, sondern wenn wir auf den lebendigen Gott schauen. Was ein Jubel, was eine Freude, dass wir uns im Hause Gottes aufhalten dürfen. Wenn uns das so richtig mal vor Augen gestellt wird. Und ich habe schon mehr wie einmal erleben dürfen, dass während einer Gebetszeit, ja auch mit todkranken Menschen, die Zeit einfach stehen geblieben ist. Kennt ihr das? Und man war wie, ich kann es nicht anders beschreiben, wie in einer Glocke und Gottes Gegenwart war ganz deutlich zu spüren. Wir haben gebetet und dann war dieser Augenblick auch wieder rum. Seht ihr, wenn wir dem lebendigen Gott wirklich begegnen, dann werden wir ehrfürchtig. Und das meint diese Furcht hier nach meiner festen Überzeugung. Wir haben uns leider nur angewöhnt, ach Jesus, Jesus, oh, ja, alles toll, toll Gefühl, aber Herr, ich war mal in der Gemeinde, da habe ich Herr Jesus gebetet. Hinterher hat mein Bruder gesagt, du hast gebetet wie einer aus den 50er Jahren. Habe ich mir am Kopf gekratzt. Jesus ist Herr. Er ist Heiland. Er ist aber ganz bestimmt nicht mein Kumpel, sondern er ist Gott. Wie gehen wir mit ihm um? Ehrfurcht kommt von Begegnung. Wer meint, Jesus ist nur ein Kumpel, der ist ihm nie begegnet. Der hat eine Vorstellung vielleicht davon, der hat sich ein Gottesbild gemacht, aber er ist ihm nie begegnet. Menschen, die Gott begegnet sind in der Heiligen Schrift, haben immer ein dasselbe Verhalten. Sie erkennen, wie groß Gott ist und wie schlecht sie sind. Und da kommt Ehrfurcht und Zittern her. Und ich bin überzeugt davon, wie gesagt, dass Paulus genau das meint. Und jetzt löst Paulus auch in Vers 13 genau das aus. Das Wollen und das Vollbringen, genau dem Herrn Jesus nach begegnen zu wollen, das schenkt Gott. Und es ist überhaupt möglich erst, Gott zu begegnen, wenn er dir und mir begegnen will. Und genau das hat er in seinem Wort zugesagt. Wer mich ernstlich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Dem will ich Begegnung. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, es wird auch bei euch die Reaktion sein, dass ihr erkennt, wie Gott heilig ist und wie gut oder schlecht ich bin. Das wird euch genauso gehen. Und es wird uns eine Ahnung erfassen von dem, was es Gott bedeutet, sich mit dir und mir überhaupt abzugeben. Und daraus entsteht Liebe und Freude. Ein grenzenloser Jubel. Wie kann ein Stephanus mitten in der Steinigung sagen, ich sehe den Himmel offen? Weil er genau das erlebt hat. Wie können Glaubensgeschwister heute, wohl wissend, dass es ums Leben geht, nicht bereit sein, den Herrn Jesus zu verleugnen, weil sie genau etwas erleben von der Güte und der Gnade unseres Herrn? Wir verstehen, was es heißt, wir sind geachtet worden wie Schlachtschafe. Da schreien sie über die Kurden in unserem Land, da schreien sie über die Jesiden in unserem Land. Wir hören kaum etwas über die Christen, die dort viel, viel mehr abgeschlachtet werden. Und ich muss nicht im Irak sein. Ich kann auch nach Nigeria gehen. Wir merken, überall hat Gott seine Kinder und überall trägt er auch seine Kinder. Gott ist es. Denn euch vollbringt sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und das gefällt ihm gut, zu seinem Wohlgefallen. Wir merken, wie schwer das Glaubensleben sein kann und wie oft wir versagen, weil wir selbst die Kraft nicht haben, Jesus wirklich nachzufolgen. Und doch erkennen wir wieder im Nachhinein, wie Gottes Geist es war, der uns auch bei eigenem Versagen geführt hat. Und besonders in der Gemeinde, im Umgang miteinander müssen wir wirklich darauf achten, dass der Feind uns nicht auseinanderbringt. Spannend für mich war an dieser Frage, ich eile ein bisschen, sonst mache ich zu lang, dass Paulus das dem Timotheus, auch dem Titus schreibt, dass es hierum geht, dass die Einheit in der Gemeinde erhalten bleibt. Und stellt euch doch vor, wenn die Menschen, die gerade ihr Leben für Jesus lassen, keine Gemeinschaft mit anderen Heiligen hätten. Das wäre ja nicht mehr auszuhalten. Die haben keine Diskussion über Inhalte im Moment. Also im Umgang mit der Gemeinde gilt, was für mich gilt, gilt auch für meinen Bruder. Oder ich sage es wieder mal mit dem lockeren Spruch. Das, was du nicht willst, dass man dir tut, das führt auch keinem anderen zu. Wenn wir das berücksichtigen und beherzigen, und die Gesinnung Jesu haben, der sein Leben gelassen hat für dich und mich, dann gehen wir sauber miteinander um. Und manchmal geht es ja nur darum, dass wir hier eine Meinung, eine Äußerlichkeit unterschiedlich sehen. Es gibt noch etwas, was mich tröstet. Wenn der Herr das Wollen und das Vollbringen schenkt, dann kann ich wissen, dass auch wenn der René manches anders sieht wie ich, manchmal, der Herr mit ihm genauso zum Ziel kommt wie mir. Wer bin ich, dass ich ihn dann kritisiere, dass Gott ihn einen anderen Weg wie mich führt? Wir sind manchmal neidisch. Kennt ihr das? Kennt ihr Menschen, von denen ihr den Eindruck habt, die sind mit dem goldenen Löffel geboren? Oder die haben ja in ihrem Glaubensleben nie Probleme. Und da kommt Neid auf. Wer bin ich, dass ich Gott vorschreibe, wie er mit dem anderen umgeht? Dem einen so, dem anderen so. Der Petrus hat sich mal eingefangen. Da sagte Herr Jesus, was geht's dich an, wenn er ewig lebt? Es gibt keinen Grund, wenn er doch in dir und mir das Wollen und das Vollbringen schenkt, wo bleibt dann die eigene Ehre? Nirgendwo, sie bleibt allein bei Gott. Ja, wir sollen schaffen, aber wir sollen auf dem aufbauen, was Gott uns gegeben hat. Wir sollen als seine Kinder arbeitende Menschen sein. Nur muss uns bewusst sein, dass Gott es ist, der in uns diese Aktivität bewirkt. Ich kenne auch andere, die sagen, ach, Gott macht sowieso alles, da muss ich nichts machen, lehnt sich zurück und mault, dass er nicht von hinten und vorne bedient wird. Dabei fällt ihm gar nicht ein, dass andere ihn ja bedienen müssten. So funktioniert es auch nicht. Wir sollen schaffen. Paulus sagt es ja gerade, bewirkt oder schafft. Nur in rechter Weise. Achtet darauf, dass wir mit dem lebendigen Gott in Kontakt kommen, dass wir ihm begegnen. Und ich weiß eins ganz genau. Wenn wir Gott suchen und finden, wird er uns immer zu anderen Menschen schicken. Immer. Aber dann nicht mehr, damit wir unser Heil erreichen, sondern dass wir unserem Heil würdig miteinander leben. Das ist ein Unterschied. Es wird unsere lebenslange Aufgabe sein, das Gebet nicht mein, sondern dein Wille geschehe zu lernen und zu leben und es auch täglich zu beten. Ich glaube, zumindest im Ansatz, dass das bedeutet, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Denn der Mensch ist zutiefst egoistisch und wir können damit nicht so richtig, dass wir glauben, dass Jesus Herr und Heiland ist und auch mein Meister. Unser Herz gehört Jesus, unser Willen soll seinem Willen entsprechen. Und darum schafft er, der lebendige Gott, in uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Und das zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Darum sind wir wie die Philipper aufgefordert, unser Leben von Jesus Christus umkrempeln zu lassen. Der Hauptgedanke, der wichtigste Gedanke, der heute Morgen hier bei mir ist, lass uns unser Heil dazu nutzen, den freien Zugang dazu nutzen, dem lebendigen Gott zu begegnen. Es gibt wirklich nichts Schöneres. In Krankheit und in Not, dem lebendigen Gott zu begegnen, das wünsche ich uns allen. Er schenkt das Wollen und er schenkt das Vollbringen. Amen.